Ja, wir hatten uns letztes Mal so ein bisschen die Lage der Minderheiten im Osmanischen Reich angesehen und gemerkt, dass das vielleicht gar nicht mal so übel war oder zumindest da einige Dinge waren, die man hätte positiv weiterentwickeln können. Aber die Dinge können sich sozusagen nicht ungestört weiterentwickeln, sondern es kommt der massive europäische Einfluss. Und zwar in Form des Feldzugs von Napoleon nach Ägypten und Syrien, was eben Palästina einschließt. Ja, ich werde schon mal erst im Groben die Zeittafel durchgehen und dann können wir das noch ein bisschen ideologisch vertiefen. Ja, was hat Napoleon nach Ägypten gebracht? Die Auseinandersetzung mit England. Natürlich, dass damals der große Gegner Frankreichs war. Und der Gedanke war, die Briten in Ägypten auf dem Weg nach Indien, wo sie sich schon ziemlich etabliert hatten, zu treffen. Wir werden nachher noch ein bisschen mehr über die Motivation hören. Also eigentlich war Ägypten das Hauptziel, aber der Feldzug geht dann weiter in Richtung Syrien, Palästina. Napoleon erobert Jaffa. Er zerstört die Stadt, massakriert die Bevölkerung, in gewisser Weise auch ein Racheakt für die Tötung von zwei seiner Offizieren. Und man kann sich fragen, wieso trotzdem heute in Jaffa so kleine Napoleon-Figürchen da stehen, die auf die Sehenswürdigkeiten in der Altstadt hinweisen. Denn eigentlich hat er in Jaffa wirklich nur einen Trümmerhaufen hinterlassen. Ebenso erobert er Ramle, also schon auf dem halben Weg nach Jerusalem und Haifa, also weiter an der Küste lang. Und nördlich von Haifa, am anderen Ende der Bucht, liegt ja die Stadt Akko, die damals eben der wichtige Gouverneurssitz war. Und die Belagerung von Akko, das massiv mit Mauern befestigt ist und von dem Gouverneur Ahmad al-Jazari auch nochmal neu befestigt wurde, scheitert also und darauf zieht sich Napoleon zurück. Aber wie wir nachher sehen werden, obwohl militärisch gesehen das Ganze nur eine Episode und ein Fehlschlag war, hatte dieser Feldzug eine ganz weite Bedeutung. Die Stadt Jaffa wird in den folgenden Jahren wieder aufgebaut unter dem osmanischen Gouverneur Muhammad Abu Naboud, und die große Freitagsmoschee, die bis heute am Rande der Altstadt von Jaffa steht, geht auf ihn zurück. Parallel dazu nimmt auch die Einwanderung von Juden zu und Anfangs 19. Jahrhunderts sind es gerade litauische Juden, die Schüler von dem Rabbi Eliyahu von Wilna, der Gra genannt auch, die scharfe Gegner der Hasidim, die ja schon einige Jahrzehnte länger da waren, sind. Also grob kann man sagen, die Hasidim haben eine eher emotionale Frömmigkeit, sehr viel Gesang, Tanz in ihren Gebeten, während die Litauer, wie sie auch bis heute noch genannt werden, sich mehr auf das Torah- und Talmud-Studium konzentrieren. Und es gelingt dann eben auch, den Aschkenasen wieder in Jerusalem Fuß zu fassen. Dort waren sie ja 100 Jahre vorher vertrieben worden wegen ihrer Schulden. Und durch Verhandlungen mit der Regierung werden diese Schulden getilgt. Und es gibt also einen Neuanfang für die Aschkenasen auch in Jerusalem. Etwa gleichzeitig, 1820, errichtet der Istanbuler Bankier Yeshayahu Agyeman eine erste jüdische Herberge in Jaffa. Das ist also auch schon für jüdische Reisende gedacht, denn inzwischen ist Jaffa der Hafen, durch den alle Reisenden, seien sie Juden, Christen, ankommen. Und von da ist also gut, eine solche Anlaufstelle zu haben. Ein wichtiger Mann für die jüdische Besiedlung ist Sir Moses Montefiore, ein aus einer ursprünglich in Italien lebenden jüdischen Familie stammt, die dann aber nach England gelangte, wo er auch geadelt wurde. Und er hat große Geldmengen in die Förderung und Unterstützung der jüdischen Ansiedlung im Land gesteckt und eben auch 7 Mal insgesamt das Land besucht, zum ersten Mal im Jahr 1827. Ein Einbruch in der osmanischen Herrschaft, das sind die 10 Jahre von 1831 bis 1841, als nämlich der Gouverneur von Ägypten, Mehmet Ali, gegen das Osmanische Reich, gegen den Sultan rebelliert. Er ist dabei unterstützt von Russland. und also nicht nur Ägypten unter seine Kontrolle bringt, sondern auch Palästina. Und es ist insofern für die Minderheiten attraktiv, als er ihnen gleiche Rechte gewährt. Die Falachen und Beduinen in Palästina erheben sich aber auch gegen die ägyptische Herrschaft und das kommt auch zweimal dadurch zu Angriffen auf die Juden von Swat. In dieser Atmosphäre wird auch der Hof der Aschkenasen von 1700 an die aschkenasische Gemeinde Jerusalems zurückgegeben. Und auch in Hebron lassen sich jetzt aschkenasische Juden, nämlich 15 Familien der Chabad-Chassidim nieder. Das ist die chassidische Bewegung, von denen vielleicht manche schon mal gehört haben, deren Rebbe vor etwa 30 Jahren gestorben ist. Und es gibt einen Teil der Anhänger, die meinen, dass er entweder nicht wirklich gestorben oder wieder auferstanden ist und auf jeden Fall noch weiter die Angelegenheiten seiner Chassidim leitet. Und das ist auch eigentlich die einzige chassidische Bewegung, die politisch involviert ist, die damals die Oslo-Abkommen, den Friedensprozess abgelehnt haben, eben gesagt haben, man kann kein Land abgeben an Nichtjuden. Und es sind auch Leute, die eigentlich innerjüdische Missionen betreiben, also eher säkulare Juden überzeugen wollen, dass sie Gebote halten. Und es gibt auch Abgesandte von Chabad eigentlich überall auf der Welt, wo Juden wohnen oder als Touristen hinkommen, um denen also auch eine jüdische Anlaufstelle für Schabbat und Feiertage zum Beispiel zu bieten. Am 1. Januar 1837 ist dann das schwere Erdbeben, das große Teile von Sfat und Tiberias zerstört und auch zu Tausenden von Toten führt. Und infolgedessen wandern viele der dort überlebenden Juden nach Jerusalem ab. Und von jetzt an wird Jerusalem das jüdische Zentrum des Landes. Und parallel dazu wird dann auch die aschkenasische Synagoge Menachem Zion eingeweiht und sie bekommt eben diesen Namen Menachem Zion, der Tröster Zions, im Blick auf den Trost, den man nach der Katastrophe dieses Erdbebens braucht. Ja, das sind sozusagen die innerjüdischen Angelegenheiten. Wir sehen aber auch, dass die europäische Präsenz zunimmt. Die Briten sind die ersten Europäer, die 1838 ein Konsulat in Jerusalem errichten. Parallel dazu wird ein jüdisches Viertel in Jaffa durch marokkanische Juden gegründet. Die Stadt ist noch recht klein, hat insgesamt etwa 4.500 Einwohner. Und ein Jahr später kommen auch die ersten Aschkenasen nach Jaffa. Jerusalem hat 1840 13.000 Einwohner, von denen 5.000 Juden, 4.650 Muslime und 3.350 Christen sind. Zu dieser Zeit ist Jerusalem wirklich nur die Altstadt. Es gibt drumherum einige Dörfer, aber als Stadtgebiet gilt nur die Altstadt. 1841 ist dann das Ende der ägyptischen Herrschaft über Palästina, die osmanische Herrschaft, unterstützt von Russland, Britannien und Österreich, kehrt zurück. Und parallel dazu wird auch das anglikanisch-lutherische Bistum von Jerusalem gegründet. Das ist das erste Mal, dass die Kirche in der Reformation einen Fuß fassen hier im Land. Und ist eben auch eine politische Überlegung, dass die englisch-anglikanische und die preußisch-lutherische Kirche sich überlegen, eben ein gemeinsames Bistum zu gründen. Der Bischof soll jeweils abwechselnd anglikanisch und lutherisch sein. Wir werden gleich sehen, dass das nicht allzu lange gut gegangen ist. Der erste Bischof war ein zum Christentum konvertierter Jude und das Bistum hatte sich auch ganz klar Judenmission zum Ziel gesetzt, die allerdings nicht besonders erfolgreich war. Und dann hat man sich mehr der Mission der Christen der Ostkirchen zugewandt. In den weiteren Jahren gibt es weitere Länder, die Konsulate errichten: Preußen, Frankreich, Sardinien, es gab ja noch kein geeintes Italien, die USA und Österreich-Ungarn. Und etwas später als die reformierten Kirchen, 1847, wird auch das lateinische Patriarchat von Jerusalem neu gegründet. Dieses Patriarchat hat es erstmals in der Kreuzfahrerzeit gegeben und war zusammen mit den Kreuzfahrern zu Ende gegangen und jetzt wird also auch wieder ein lateinischer Patriarch in Jerusalem eingesetzt, weil die Franziskaner ja schon, das hatten wir auch letztes Mal gesehen, ja die ganze Zeit da waren. Von 1853 bis 56 dauert der Krimkrieg zwischen dem Osmanischen Reich, das von Frankreich und England unterstützt wird, gegen Russland. Und einer der wichtigen Hintergründe des Krieges sind eben auch russische Forderungen nach dem Protektorat über die orthodoxen Christen im Heiligen Land und Besitzstreitigkeiten um die Grabes, die Auferstehungskirche in Jerusalem und die Geburtskirche in Bethlehem. So einer der konkreten Anlässe war, dass der Stern über der in der Geburtsgrotte der Geburtskirche von Bethlehem gestohlen worden war und da die Frage war, wer schuld ist und wie man ihn wieder herrichtet. Und also von daher sieht man, dass diese Fragen um die Herrschaft über die heiligen Orte durchaus auch kriegerische Ausmaße annehmen konnte. Für die deutsche Geschichte ist wichtig, dass 1855 der Verein vom Heiligen Grab in Köln gegründet wird. Der schließt sich 1895 mit dem Palästina-Verein der Katholiken Deutschlands zusammen unter dem Namen Deutscher Verein vom Heiligen Lande, der bis heute existiert, in Köln seinen Sitz hat und der Erzbischof von Köln ist immer dessen Vorsitzender. Und dieser Verein hat eben einigen Landbesitz. Dazu gehört der Komplex des Paulushauses und der Schmidt-Schule am Damaskustor, die Domitio-Abtei, die für die katholischen Untertanen Kaiser Wilhelms später gegründet wurde. Also das, und der Verein hat auch einige soziale Projekte, die er unterstützt, finanziert und ist in dem Sinne durchaus auch wichtig heute für die Ortschristen. Im Osmanischen Reich, also für das ganze Reich, nicht nur Palästina, wird 1856 das Milletsystem abgeschafft. Das heißt, die Einteilung der religiösen Minderheiten eben in diesen Status. Und stattdessen werden die Minderheiten gleichberechtigt und haben damit auch Zugang zu Staatsämtern und zur Armee. Das ist die Theorie des Gesetzes. Wie weit das praktisch funktioniert, das ist immer noch eine andere Frage. 1858 kommt dann auch ein russischer Bischof und ein russischer Konsul nach Jerusalem. Und 2 Jahre später bauen sowohl die Russen ihren Komplex außerhalb der Altstadt, der bis heute existiert, und es wird auch das erste jüdische Viertel außerhalb der Altstadt von Jerusalem errichtet, Mishkenot Sha'ananim, finanziert von Sir Moses Montefiore. 4 Jahre später wird in der Altstadt die aschkenasische Hauptsynagoge Beit Yaakov eingeweiht, eine wesentlich größere als alle früheren Synagogen mit einer riesigen Kuppel. Und auch sie ist von jüdischen Philanthropen der Rothschild-Familie finanziert. Das Interesse der christlichen Mächte an im Heiligen Land kommt auch dann ein Jahr später in der Gründung des Palestine Exploration Fonds zum Ausdruck, eben einer archäologischen Stiftung. Und 2 Jahre später beginnen dann auch die britischen Ausgrabungen in Jerusalem durch Charles Warren. Und da ist natürlich auch wichtig zu sehen, Ausgrabungen im Land hier werden durch europäische Christen zunächst durchgeführt, die eben natürlich danach suchen, Bestätigungen für biblische Erzählungen zu finden. Und also von daher keineswegs neutral an diese Arbeit herangehen. 1868 wird die erste Kolonie der württembergischen Templer in Haifa gegründet, eine evangelische Freikirche, die ja auch durchaus milianistische, messianische Erwartungen hat und die Tempel nicht als Gebäude, sondern als Gemeinde sieht. Und deren Mitglieder sich eben auch dann schließlich in Palästina niederlassen. Wie gesagt, die erste Kolonie ist in Haifa. Es folgen Jaffa, Jerusalem, noch einige ländliche Kolonien. Und in Haifa und Jerusalem existieren diese Viertel und einige der Häuser noch bis heute mit deutschsprachigen Bibelzitaten, noch bis heute. Ein Jahr später wird der Suezkanal eingeweiht, ein international ganz wichtiges Ereignis, weil damit natürlich ein Seeweg von Europa nach Indien wesentlich kürzer möglich war. Für Palästina bedeutete das den Besuch von Kaiser Franz Josef. Und damit er auch einigermaßen heil nach Jerusalem kommen konnte, hat man dann gleich die Straße für Kutschen befahrbar gemacht. Und da hatte natürlich dann auch die einheimische Bevölkerung was von. Zu dieser Zeit hatte Jerusalem 22.000 Einwohner, die Hälfte von ihnen 11.000 Juden, 6.500 Muslime, 4.500 Christen. Sehr schnell wurden dann die Suezkanal-Aktien durch Großbritannien aufgekauft, was eigentlich dann das Vorspiel ist, einige Jahre später, 1882, für die britische Besetzung Ägyptens, das zum britischen Protektorat wird, eben auch zur Sicherung des Seewegs nach Indien vor allem. Inzwischen entwickelt sich die jüdische Ansiedlung in Hebron, errichtet der wohlhabende türkische Jude Avraham Romano das Beit Romano als Gemeindehaus für die Juden der Stadt. In Jaffa stellen die Juden von 17.000 Einwohnern etwa 1.500 bis 2.000. 1886, wie ich vorhin schon angedeutet hatte, funktioniert das gemeinsame anglikanisch-lutherische Bistum nicht mehr und man teilt sich in ein anglikanisches und ein lutherisches Bistum. Die Anglikaner werden ihren Bischofssitz außerhalb der Altstadt, nördlich von Damaskustor, errichten, während die Lutheraner 1898 die Erlöserkirche bekommen, zu deren mitten in der Altstadt, neben der Grabesauferstehungskirche, zu deren Einweihung auch Kaiser Wilhelm ins Land kam. Die Zahl der Juden in Hebron beläuft sich um die Zeit auf etwa 1400, 810 Sfarden, 619 Aschkenasen, in einer Stadt, die mehrere 10.000 Einwohner hat. Also in Hebron sind die Juden eine verschwindende Minderheit. Wichtig dann auch nochmal, ähnlich wie der Ausbau der Straße 1892, die Einweihung der Eisenbahnlinie Jaffa-Jerusalem. Und in Tiberias wird 1894 das schottische Krankenhaus, heute ein Luxushotel, das immer noch den Schotten gehört, eröffnet, das eben auch für die medizinische Versorgung der Bevölkerung ganz wichtig war. Ja, soweit mal erst dieser chronologische Überblick, der so ein bisschen andeuten kann, was so die Themen für dieses Jahrhundert sind. Sind dazu Anmerkungen, Nachfragen?
Die Frau Gillissen hat sich
Ja.
gemeldet.
Ja, ich habe eine Frage zu 1841. Da haben Sie gesagt, Restauration der osmanischen Herrschaft. Sozusagen erstmal
Nein, das
beendet
war der
worden.
ägyptische Gouverneur, Mehmet Ali, der sich erhoben hatte gegen seinen eigenen Sultan und eben 10 Jahre lang über Ägypten und geherrscht hat. Und danach, 1841, gelingt es dann dem osmanischen Sultan,
Ah, okay.
seinen ungehorsamen Gouverneur dort zu vertreiben und die osmanische direkte Herrschaft wiederherzustellen.
Ah ja, danke.
Ja, dann denke ich, können wir ein bisschen in die Hintergründe der Fakten einsteigen. Und zunächst natürlich mal die Frage, was ist überhaupt die Bedeutung dieses Feldzugs von Napoleon? Ein indonesischer Professor für islamische Geschichte hat also auf einem Kongress hier in Israel an der Bar-Ilan-Universität 2011 so formuliert: Der Islam im Nahen Osten hat sich in Richtung der Intoleranz entwickelt aufgrund der Belagerungsmentalität, in der die arabische Welt seit der Offensive Napoleons lebt. Das ist es, was sie zur Enthaltung von Interaktion mit dem Westen und zu Sektierertum getrieben hat. Das ist schon der Gedanke zu sagen, wie wollt ihr, dass wir westliche Werte übernehmen, wenn der Westen eigentlich nur als Eroberungsmacht zu uns gekommen ist? Und soweit ich sehe, gibt es auch eine sehr breite Tendenz bei Forschern des heutigen islamischen Fundamentalismus, die auch diesen Fundamentalismus letztlich als eine Reaktion auf eine Moderne, die ihnen ungefragt übergestülpt werden soll, ansehen, und dass das deswegen nicht funktioniert. Ja, ein ausführlicherer Text dazu habe ich hier gewählt aus dem berühmten Buch von Edward Said, Orientalism. Edward Said war in Jerusalem geboren worden, in einer christlich-palästinensischen Familie, die dann ziemlich schnell mehrheitlich in Kairo lebte, aber immer noch Jerusalem besucht hat. bis 1948, als der Staat Israel gegründet wurde und die große Flucht, Vertreibung der Palästinenser einsetzt. Und schließlich ist Edward Said dann eben in den USA Professor für englische Literatur geworden, galt aber insgesamt auch als wichtiger Literaturkritiker und hat auch nie seinen biografischen Hintergrund verleugnet. Und von daher war es ihm auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, wie der Westen den Orient sieht oder beziehungsweise den Orient erfunden hat. Denn eigentlich seine Grundthese zu sagen, den Orient gibt es nicht wirklich, sondern er ist eine Definition, die der Westen geschaffen hat. Und er schreibt auch in seinem Buch, dass er das eben auch als jemand schreibt, der immer als Orientale angesehen wurde und in dem Sinne natürlich auch vielleicht nicht ganz objektiv ist, aber das kann auch niemand sein. Da auch der Gedanke, dass es eigentlich nichts gibt, was unpolitisch ist. Ja, und er schreibt eben auch einiges zu der Bedeutung von Napoleons Feldzug. Das konzentriert sich mehr auf Ägypten, aber ist natürlich für die ganze Region wesentlich. Der Zugang zu den indischen orientalischen Reichtümern musste immer zunächst durch das Durchqueren der islamischen Provinzen und das Standhalten gegenüber der gefährlichen Wirkung des Islam als eines quasi-arianischen Glaubenssystems erfolgen. Das ist etwas, was er vorher ausführt, dass das quasi-arianische, dass so die ersten Versuche, Islam oder Mohammed zu definieren, irgendwie Mohammed im Vergleich zu Jesus als ja, eben nicht ein Gottes Sohn, sondern als sowas Ähnliches darstellen und das mit der arianischen Häresie verglichen wird, was natürlich völlig inadäquat ist, um Mohammed und seine Bedeutung zu verstehen. Aber das ist genau der Punkt, den er dabei bringen will. Und zumindest für den größten Teil des 18. Jahrhunderts waren Britannien und Frankreich darin erfolgreich. Das Osmanische Reich hatte sich längst in einem für Europa komfortablen Greisenalter etabliert und wurde im 19. Jahrhundert als die östliche Frage eingeschrieben. Britannien und Frankreich bekämpften sich gegenseitig in Indien zwischen 1744 und 1748 und wieder zwischen 1756 und 1763, bis die Briten 1769 die praktische wirtschaftliche und politische Kontrolle über den Subkontinent erlangt hatten. Was war unvermeidlicher, als dass Napoleon sich entscheiden würde, Britanniens orientalisches Reich zu belästigen, indem er zuerst seinen islamischen Durchgangsweg Ägypten unterbrach? Napoleon wollte nichts weniger, als ganz Ägypten unter Kontrolle zu bringen. Und seine Vorbereitungen waren von nie dagewesenem Umfang und Gründlichkeit. Dennoch waren diese Vorbereitungen in fast fanatischer Weise schematisch und, wenn ich das Wort benutzen darf, textlich. Merkmale, die hier einiger Analyse unterworfen werden. Vor allem drei Dinge scheinen Napoleon im Kopf geschwebt zu haben, als er sich 1797 in Italien auf den nächsten militärischen Schritt vorbereitete. Erstens ließen ihm seine militärischen Erfolge, die im Vertrag von Campo Formio ihren Höhepunkt erreicht hatten, zusammen mit der immer noch bedrohlichen Macht Englands, keinen anderen Ort für weiteren Ruhm als den Osten. Zweitens fühlte sich Napoleon seit seiner Jugend vom Orient angezogen. Seine Jugendmanuskripte enthalten zum Beispiel eine Zusammenfassung von Marignys Histoire des Arabes. Und von all seinem Schreiben und seinen Gesprächen ist es offensichtlich, dass er sich, wie Jean Thierry es formuliert hat, sich in die Erinnerungen und Ruhmestaten, die mit Alexanders Orient im Allgemeinen und mit Ägypten im Besonderen verbunden waren, versenkt hatte. Daher bot sich ihm die Idee, Ägypten als ein neuer Alexander zu erobern, von selbst an, verbunden mit den zusätzlichen Nutzen, eine neue islamische Kolonie auf Englands Kosten zu erwerben. Drittens betrachtete Napoleon Ägypten als ein vielversprechendes Projekt, gerade weil er es taktisch, strategisch, historisch und, nicht zu unterschätzen, textlich kannte. Das heißt, als etwas, über das man liest und mit dem man durch die Schriften neuer wie klassischer Autoren bekannt ist. Der Punkt in all dem ist, dass Ägypten für Napoleon ein Projekt war, das in seinem Kopf und später in seinen Vorbereitungen für die Eroberung Wirklichkeit bekam durch Erfahrungen, die in den Bereich von aus Texten entnommenen Ideen und Mythen und nicht in den Bereich empirischer Wirklichkeit gehören. Seine Pläne für Ägypten wurden so die erste in einer langen Reihe europäischer Begegnungen mit dem Orient, in denen das Expertenwissen des Orientalisten direkt für funktionelle kolonialistische Zwecke umgesetzt wurde. Denn in dem kritischen Moment, in dem der Orientalist entscheiden musste, ob seine Loyalität und seine Sympathie beim Orient oder beim erobernden Westen lagen, wählte er von Napoleons Zeiten an immer das Letztere. Napoleons Anwerbung einiger Dutzend Gelehrter für seine ägyptische Expedition ist zu bekannt, als dass sie hier detailliert behandelt werden müsste. Vielleicht weniger bekannt ist sein Vertrauen auf das Werk des Comte de Volny, eines französischen Reisenden, dessen Voyage en Égypte et en Syrie 1787 in zwei Bänden erschien. Napoleon bezieht sich in seinen Reflexionen über die ägyptische Expedition, die Campagne d'Égypte et de Syrie 1798 bis 1799, die General Bertrand auf St. Helena diktierte, ausdrücklich auf Volny. Volny, sagte er, war der Meinung, dass es drei Hindernisse für die französische Hegemonie im Orient gebe und dass jede französische Truppe daher drei Kriege zu führen habe. Einen gegen England, einen zweiten gegen die Osmanische Pforte und den dritten, schwierigsten, gegen die Muslime. Napoleon nahm Volny fast wörtlich, aber in charakteristisch scharfsinniger Form. Vom ersten Moment an, in dem die Ägyptenarmee am ägyptischen Horizont erschien, wurde jede Anstrengung unternommen, die Muslime zu überzeugen, dass wir die wahren Muslime sind, wie es in Bonapartes Proklamation vom 2. Juli 1798 an die Einwohner von Alexandria heißt. Ausgerüstet mit einem Team von Orientalisten und auf einem Flaggschiff, das Orient hieß, benutzte Napoleon ägyptische Feindschaft gegen die Mamluken und Appelle an die revolutionäre Idee gleicher Gelegenheiten für alle, um einen einzigartig zuvorkommenden und selektiven Krieg gegen den Islam zu führen. Napoleon versuchte überall zu beweisen, dass er für den Islam kämpfte. Alles, was er sagte, wurde in koranisches Arabisch übersetzt, wie auch die französische Armee unter seinem Kommando angewiesen wurde, immer an islamische Empfindlichkeiten zu denken. Der Umgang mit den Muslimen war jedoch nur ein Teil von Napoleons Projekt, Ägypten zu beherrschen. Der andere Teil war, es vollständig offenzulegen, es europäischer Untersuchung ganz und gar zugänglich zu machen. Von einem obskuren Land und Teil des Orients, das bisher nur aus zweiter Hand durch die Großtaten früherer Reisender, Gelehrter und Eroberer bekannt war, sollte Ägypten ein Departement französischer Gelehrsamkeit werden. Auch hier ist die textliche und schematische Einstellung offensichtlich. Das Institut mit seinem Team von Chemikern, Historikern, Biologen, Archäologen, Ärzten und Altertumswissenschaftlern war die wissenschaftliche Abteilung der Armee. Seine Aufgabe war nicht weniger aggressiv, Ägypten in modernes Französisch zu übertragen. Alles, was gesagt, gesehen und untersucht wurde, musste aufgezeichnet werden und wurde tatsächlich aufgezeichnet in der großen kollektiven Aneignung eines Landes durch ein anderes, der Description de l'Égypte, veröffentlicht in 23 riesigen Bänden zwischen 1809 und 1828. Eine Region aus ihrer gegenwärtigen Barbarei in ihrer früheren klassischen Größe wiederherzustellen, den Orient zu seinem eigenen Nutzen in den Wegen des modernen Westens zu unterweisen. Militärische Macht unterzuordnen oder herunterzuspielen, um das Projekt ruhmreichen Wissens, das im Prozess der politischen Beherrschung des Orients erworben wurde, zu erhöhen, den Orient zu formulieren, ihm Form, Identität, Definition zu geben, mit voller Anerkennung seines Platzes im Gedächtnis, seiner Bedeutung für die imperiale Strategie und seiner natürlichen Rolle als Anhängsel Europas. Das während der kolonialen Besetzung gesammelte Wissen mit dem Titel Beitrag zur modernen Gelehrsamkeit zu würdigen, während die Eingeborenen nur als Vorwände für einen Text, der nicht für sie nützlich war, konsultiert und behandelt wurden. Sie als Europäer in Kontrolle, fast nach Belieben, orientalischer Geschichte, Zeit und Geografie zu fühlen, neue Spezialgebiete einzuführen, alles, was in Sicht und außer Sicht ist, aufzuteilen, auseinanderzuziehen, zu schematisieren, zu tabellisieren, zu indexieren und aufzuzeichnen. Jedes beobachtbare Detail zu verallgemeinern und aus jeder Verallgemeinerung ein unveränderliches Gesetz über orientalische Natur, Temperament, Mentalität, Brauch oder Typus zu machen. Und vor allem lebende Wirklichkeit in den Stoff von Texten umzuwandeln und die Gegenwart zu besitzen oder zu glauben, dass man sie besitzt. Vor allem, weil nichts im Orient der eigenen Macht zu widerstehen scheint. Dies sind die Formen orientalistischer Projektion, die in der Description de l'Égypte vollständig verwirklicht sind. Der militärische Fehlschlag der Besetzung Ägyptens durch Napoleon zerstörte nicht die Fruchtbarkeit seiner allumfassenden Projektion für Ägypten oder den Rest des Orients. Die Besatzung brachte buchstäblich die gesamte moderne Erfahrung des Orients hervor, wie sie innerhalb des Diskursuniversums, das Napoleon gegründet hatte, interpretiert wurde. Sicher, die anderen europäischen Mächte würden versuchen, um diese Mission zu konkurrieren. Keine mehr als England. Aber was zu einem fortdauernden Vermächtnis der gemeinsamen Mission des Okzidents in den Orient werden sollte, trotz intereuropäischem Zank, unlauterem Wettstreit oder offenem Krieg, würde die Schöpfung neuer Projekte, neuer Visionen, neuer Unternehmungen sein, die weitere Teile des alten Orients mit dem erobernden europäischen Geist verbinden würden. Die Deskription wurde zum Musterbeispiel aller weiteren Bemühungen, den Orient Europa näher zu bringen, ihn danach vollständig zu absorbieren und von zentraler Wichtigkeit seine Fremdheit und im Fall des Islam seine Feindseligkeit zu annullieren oder wenigstens zu unterwerfen und zu reduzieren. Denn der islamische Orient würde von jetzt an eine Kategorie sein, die Macht des Orientalisten anzeigt und nicht das islamische Volk als menschliche Wesen oder seine Geschichte als Geschichte. Und er schreibt dann auch noch, wie man am Beispiel dafür auch an der Einweihung des Suezkanals sieht, wo eben die vielen Diplomaten, die hinkamen, auch die Verbindung von Okzident und Orient betont haben und unter anderem der päpstliche Gesandte davon gesprochen hat, dass das Kreuz aufrecht und respektiert von allen gegenüber dem Halbmond steht. Ja, soweit Saids Analyse dieses europäischen Interesses am Orient. Anmerkungen, Nachfragen dazu? Herr Keim.
Ja, was mir jedenfalls auffällt, die napoleonischen Eroberungen in Europa, irgendwie gibt es ja immer die Legende, die Kirchen wurden besetzt, niedergebrannt oder zu Stallungen verwandelt, ja. Und dem Islam gegenüber hat er aber irgendwie eine These vertreten, man wolle sich als Muslim ausgeben und den Islam ehren. Aber das war ja wohl dann nur ein Fake, denke ich. Ja.
Ja, man müsste mal die Muslime dazu fragen, welche Meinung sie dazu haben. Es ist eben genau Teil dieser orientalistischen Konzeption, dass man besser als die Muslime weiß, was der Islam ist, sozusagen, und auf die Weise sich dann so präsentieren kann. Brigitte.
Ja, ich finde es total spannend, dass er eine Idee vom Orient entwirft, also der Napoleon, so wie Said ihn beschreibt, der mit der Vergangenheit zu tun hat, aber für die Zukunft eben ein total neues Konzept entwirft, was klar kolonialistisch ist und dass er sich damit aber ja auch weitestgehend durchgesetzt hat mit diesen Ideen, die ja allgemein gut sozusagen werden in Europa.
Das hat ja eine unheimliche Auswirkung gehabt, diese Konstruktion, die der Napoleon da hatte. Ja, einerseits spannend und beeindruckend auch diese Wirkung, aber natürlich auch total schrecklich, weil eben, wie ja auch auf politischer Ebene im 19. Jahrhundert, diesem Palästina was übergestülpt wird, was nicht sein eigenes ist. Und es wird komplett ignoriert, was eigentlich dort das eigene ist. Das interessiert die nämlich überhaupt gar nicht.
Ja, man könnte vielleicht sogar sagen, also Europa sucht seine eigenen Wurzeln da eben. Also sozusagen von Alexander dem Großen wusste man ja immer schon. Und dann eben auch die Archäologie, die die Bibel beweisen will, auch das ist. Und es ist dann durchaus, man, da gibt, aus dieser Zeit stammen ja auch diese romantischen Gemälde. David Robertson ist da einer, der sehr bekannt ist, die auch versuchen, ja, irgendwie eine biblische Szenerie zu malen und den Orient so, wie es zu biblischen Zeiten war, darzusehen. Und man könnte fast sagen, was seit biblischen Zeiten geschehen ist, interessiert sie eigentlich gar nicht. Und sie wollen das wiederherstellen und eben auch noch wie Alexander, einige andere außer- oder vorbiblische Gestalten oder kann man auch noch reinnehmen, aber eben alles Dinge, die für die europäische Kultur eine Bedeutung haben, aber gar nicht zu gucken, wie sieht es da eigentlich heute aus. Dazu gehören ja auch Dinge, dass ja Museen wie der Louvre in Paris oder das British Museum ja voll sind mit archäologischen Funden aus dem Nahen Osten, wo jemand völlig ungeniert genommen hat, weil man meinte, dass es gehört einem selber. Inzwischen ist ja einiges zurückgegeben worden, aber da ist sicher auch noch eine Menge, was gemacht werden müsste. Von daher ist es also wirklich auch eine Sache, die ernsthafte Wissenschaften betrifft, die auch von dieser Haltung beeinflusst sind. Ja, also da sieht man, wie auch ein militärisch völlig erfolgloser Feldzug eigentlich große Spuren hinterlassen hat und ja, eigentlich bis heute noch Auswirkungen hat. Es kommt, ja, Herr Keimer.
Zumindest fällt mir noch ein aus dem Theologiestudium, biblische Handschriften, Neues Testament aus dem Katharinenkloster am Sinai. Die sind den Mönchen dort doch zu Spottpreisen abgekauft worden, wahrscheinlich im 19. Jahrhundert. Und das liegt da praktisch in der gleichen Strömung, in den gleichen
Ja,
Ereignissen.
natürlich.
Ja.
Eben, und da kommen, haben wir ja nachher noch einen Text von einem einheimischen Christen zu, eben auch, es geht nicht nur dem Islam gegenüber, auch die Christen der östlichen Kirchen, werden eigentlich als orientalisch Fremde gesehen und denen werden auch die westlichen Kirchen übergestülpt, beziehungsweise man nimmt sich ihre Manuskripte dann auch, wie im Fall vom Sinai-Kloster. Ja. Ja, das ist also das, was durch Frankreich letztlich angestoßen worden ist. Ein weiterer Aspekt, der von der englischen Seite ganz stark hinzukommt, ist ein Gefühl, eine Theologie, die sich an der britische Evangelikalismus, der sich entwickelt, der Meinung ist, die modernen Zeiten zeigen, dass die Wiederkunft Jesu bevorsteht und man sich darauf vorbereiten muss. Und dazu gehört auch, dass die Juden in ihr Land zurückkehren müssen. Durchaus nicht, würde ich sagen, in Freundlichkeit zu den Juden, denn die sollen sich schließlich bekehren. Aber das schafft eigentlich da auch nochmal zusätzlich zu dem allgemeinen kolonialen Interesse ein theologisches britisches Interesse, das eigentlich in vielen Aspekten dann auch nachher vom Zionismus durchaus aufgegriffen werden kann in einer säkularen Form. Ja, wenn wir uns das ansehen, es wurde also schon 1809 wurde die Londoner Gesellschaft für die Verbreitung des Christentums unter den Juden gegründet. Also eine klare Gesellschaft mit einem klaren missionarischen Ziel. Und in diesem Rahmen war eine Veröffentlichung von George Stanley Faber wichtig. ein allgemeiner, die Dinge verbindender Überblick über die Prophetien, die die Konversion, die Restaurierung und den künftigen Ruhm der Häuser von Israel und Juda betreffen. Das Fortschreiten und schließliche Niederwerfen der antichristlichen Konföderation im Land Palästina. Damit ist natürlich das Osmanische Reich gemeint, das jetzt zum Antichristen wird. Und die schließliche allgemeine Verbreitung des Christentums. Und die Grundthese ist, dass die Erfüllung des Verses in Daniel 12,7 bevorsteht, wo es heißt, darauf hörte ich den Mann, der in Leinen gekleidet war und über dem Wasser des Nils stand. Er erhob seine rechte und seine linke Hand zum Himmel und schwor bei dem, der ewig lebt, es dauert noch eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Wenn der am Ende ist, der die Macht des heiligen Volkes zerschlägt, dann wird sich das alles vollenden. Und das war natürlich im Laufe der Jahrhunderte immer diese Definition, eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit, da haben viele versucht, sei es das Kommen des Messias oder die Wiederkunft Jesu, zu errechnen. Und das ist eben ein Beispiel für Prophetien in der Bibel, die jetzt auf die aktuelle Situation angewandt werden. Und im Jahr 1841, also genau das Jahr, in dem das anglikanisch-lutherische Bistum in Jerusalem gegründet wird, gibt es dann auch eine Veröffentlichung des Reverend Bickersteths, The Restoration of the Jews to their Own Land, Connected with their Future Conversion, also der Konversion zum Christentum, and the Final Blessedness of Our Earth. Und er schreibt da in der Einleitung, von allen Nationen der Erde hat die jüdische Nation fraglos den größten Segen für die menschliche Rasse. Aber wie verändert ist diese Nation jetzt? Wie tief sind die Juden in jedem Land gesunken? Sie sind jedoch in ihrer Verschiedenheit bewahrt. Sie sind immer noch Zeugen für unschätzbar kostbare Wahrheiten. Sie bewahren eine fortdauernde Hoffnung auf einen kommenden Retter. Eine wahrnehmbare und ungewöhnliche Bewegung ist unter ihnen zu erkennen. Durch die Nationen hindurch verbreitet sich ein wachsendes Interesse an ihnen. Was wird dann ihre künftige Situation sein? Hat Gott Stapel von Gnade für sie in Reserve und sogar noch größere Segnungen für die Welt, als sie je bekommen hat durch sie? Abraham wurde aufgerufen, das Land Kanaan zu durchziehen, und es wurde ihm verheißen. Die Verheißung wurde erneuert und Isaak und Jakob bestätigt. Diese Verheißungen bedeuten in ihrem einfachen und offensichtlichen Sinn das unaufhörliche Eigentum an diesem Land für diese Nation. Bisher jedoch war das tatsächliche Eigentum der Kinder Abrahams sehr partiell und unterbrochen. Aber sie sind in ihrer Verschiedenheit inmitten der Nationen so wunderbar bewahrt, dass die wörtliche Erfüllung der Prophetie heute eine Möglichkeit ist. Und ihr gegenwärtiger Zustand ist in der göttlichen Vorsehung so, dass sie in den Augen der Menschen im Allgemeinen als wahrscheinlich erscheint. Und das waren nicht nur theologische Schreibtischübungen, sondern es gab auch Politiker, die diese Ideen aufgegriffen haben. Besonders wichtig war dafür Anthony Ashley Cooper, der siebte Earl von Shaftesbury, der eben auch großen politischen Einfluss hatte. Und er schreibt in einem Zeitungsartikel von 1839 eben schon ganz praktisch, der Boden und das Klima Palästinas sind besonders geeignet zum Anbau der Produkte, die die dringenden Bedürfnisse Großbritanniens erfordern. Und die Juden, die sich in keinem anderen Land der Landwirtschaft zuwenden werden, werden, nachdem sie in dem englischen Konsul einen Vermittler zwischen ihrem Volk und dem Pascha gefunden haben, vermutlich in noch größerer Zahl zurückkehren und ein weiteres Mal die Landwirte Judäas und Galiläas werden. Und zwei Jahre später verfasst er dann ein Memorandum an die protestantischen Monarchen Europas zugunsten der Wiederherstellung der Juden in Palästina. Sie, das heißt die Kirche, kann nicht anders als das Zeugnis hochhalten, dass die Tage sich nähern, in denen die jetzt verachtete Nation der Juden unter der heiligen Herrschaft des Messiasfürsten das Königtum besitzen wird. Eben auch wieder hier ein Zitat aus Daniel. Das Königtum und die Herrschaft und die Autorität aller Königreiche unter dem ganzen Himmel werden dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben. Sein Königreich ist ein ewiges Reich und alle Herrschaften werden ihm dienen und gehorchen. Und Sie, die Kirche, lenkt mit ehrfurchtsvoller Scheu euer Auge auf dieses mächtige Reich im Osten, das in Staub zerfällt und in all seinen Strömen austrocknet, um für das Ereignis Platz zu machen. Und hier wird dann ein Vers aus der Offenbarung des Johannes auf das Osmanische Reich angewandt. Der sechste Engel goss seine Schale über den großen Strom, den Euphrat. Da trocknete sein Wasser aus, sodass den Königen vom Aufgang der Sonne der Weg offen stand. Und schließlich ist es sogar der britische Außenminister Lord Palmerston, der 1840 an den Botschafter in Istanbul schreibt: Gegenwärtig besteht unter den über Europa verstreuten Juden eine starke Auffassung, dass die Zeit sich nähert, in der ihre Nation nach Palästina zurückkehren wird. Es wäre von offenbarer Wichtigkeit für den Sultan, die Juden zur Rückkehr zu ermutigen, da der Reichtum, den sie mitbringen würden, die Geldmittel der Herrschaftsgebiete des Sultans vermehren würde und das jüdische Volk würde, wenn es unter der Erlaubnis und dem Schutz und auf Einladung des Sultans zurückkehrt, eine Garantie gegen jegliche künftigen bösen Pläne Mehmet Alis oder seines Nachfolgers sein. Ja, und auch der preußische König Friedrich Wilhelm IV. Hört sich nicht viel anders an. Die gegenwärtige, offenbar nicht ohne göttliche Leitung herbeigeführte Gestaltung der türkischen Angelegenheiten und namentlich die politische Stellung Englands und Preußens zu derselben hat der evangelischen Christenheit zum ersten Male die Möglichkeit gegeben, in der Wiege der Christenheit und im gelobten Lande sich neben den uralten Kirchen des Morgenlandes und der römischen als ebenbürtiges Glied der allgemeinen Kirche Christi eine Stellung zu fordern, um dem Evangelium freie Verkündigung, den Bekennern der evangelischen Wahrheit freies Bekenntnis und gleichen Schutz zu sichern. Dieser Augenblick ist ein weltgeschichtlich wichtiger. Nach seiner Beachtung und Benutzung oder Missachtung und Versäumung wird die evangelische Kirche von der Geschichte und von Gott gerichtet werden. Ja, soweit die englisch-preußischen Ideen zu dem, was hier heilsgeschichtlich ansteht. Dazu Anmerkungen. Frau Gillissen. Frau Gillissen, Sie haben sich gemeldet.
Ich hatte nicht laut gestellt. Welche machtpolitischen Interessen hatte Friedrich Wilhelm von Preußen denn? Das ist ja immer eine nette Erklärung, aber meistens sind da ja ziemlich konkrete machtpolitische Zwecke, die das hier nur begründen sollen.
Ja, natürlich geht es
hatte
darum,
der auch, oder?
Preußen eine Angelpunkt im Heiligen Land zu geben, wo ja dasselbe Jahr, in dem das preußisch-britische Bistum gegründet wird, sozusagen, also auch die Deutschen möchten irgendwas abhaben von dem, das steht natürlich dahinter. Ich würde das nicht als völlig zynisch sehen, also er hat, ich glaube schon, dass er es wirklich so heilsgeschichtlich gesehen hat, aber andererseits halte ich diese Theologie für äußerst problematisch.
Aber können Sie etwas mehr über die Interessen sagen? Also er will da auch Fuß in der Tür haben, aber hatte er, sagen wir mal, über die religiösen Anwandlungen, gibt es Hinweise, dass er noch andere Gründe ihn zu bewogen hat, zu verfolgen?
Oder ich glaube, man kann die Dinge nicht so ganz trennen. Das Heilige Land ist für die Monarchien Europas, einschließlich Preußens, in dieser Zeit was ganz Wichtiges, eben aus religiösen und politischen Gründen. Und da ja bisher eben, also die Franzosen sind ja schon lange da, die sind eigentlich schon die Schutzmacht der Katholiken. Die Russen fangen an, sich zu etablieren für die orthodoxen Christen. Und eben auch, es gibt einen englischen Konsul einige Jahre und da, das ist wirklich eine Frage des Wettstreits der Mächte. Es geht jetzt hier nicht darum, wie es Deutschland ja eher in Südafrika versucht hat, Kolonien zu bekommen, aber schon in diesem Land, was eben schon theologisch auch wichtig ist, auch etwas zu sagen zu haben. Das spielt schon mit.
Danke.
Brigitte.
Ich wollte nur anmerken, aus dem Kreis dieses britischen Evangelikalismus stammt, wenn ich mich richtig erinnere, auch diese Aussage über Palästina als Land ohne Menschen, ist es ein Land für Menschen ohne Land. Also das ist auf jeden Fall ja keine jüdische, das ist keine jüdische Aussage gewesen, sondern wie gesagt, ich denke, es kommt daher, aus diesem Umkreis. Ich weiß nicht, ob du es weißt.
Ich habe es auch nicht, irgendwie so ganz verschwommen habe ich sowas in Erinnerung. Ich kann es im Moment nicht mehr beschwören, aber es würde zumindest in der Logik drin liegen. Und so wie wir auch gesehen haben, es ist sowieso den Juden das Land verloren. Es ist völlig egal, wer da wohnt, wem es gehören soll, ist sowieso klar.
Ja.
Und das ist natürlich heute die Bewegung, die in Amerika besonders stark ist, die auf die Weise ja eben auch den Staat Israel und einschließlich Siedlungen alles unterstützt aus derselben Motivation heraus. Das ist nicht der Erbe dieses britischen Evangelikalismus des 19. Jahrhunderts.
Ja, und was ich bei dem Lord Palmerston irgendwie noch witzig sogar finde, dass er oder dass hier eines der wenigen Male dieses antisemitische Stereotyp, dass die Juden reich sind und viel Geld haben, womit sie ja sonst immer nur die anderen knechten, jetzt ist es mal ihr Vorteil oder es wird dem Osmanenherrscher als Vorteil anempfohlen, wenn natürlich letztlich auch nicht zu ihrem Vorteil.
Ein paar Jahrzehnte später wird das selbst Theodor Herzl in seinem Buch Der Judenstaat schreiben. Die Juden werden sich anheischig machen, die Schulden des Sultans zu bezahlen, wenn sie sich dann in Palästina niederlassen dürfen. Also Herzl hatte da keine Probleme mit, wenn man sieht, dass man mit dem Geld was machen kann. Herr Keimer.
Ich würde gerne noch fragen, dann bedeutet das, dass die Muslime im Land, die Palästinenser schon im 19. Jahrhundert eigentlich jetzt keine europäische Schutzmacht haben, die für ihren Verbleib eintreten will? Ne?
Nein, denn die haben ja das Osmanische Reich noch.
Ah ja, okay, ja, ja.
Also im Grunde, dass die Regierung, die Verwaltung ist in ihrer Mehrheit immer noch muslimisch. Und von daher, also richtig kritisch wird es eigentlich erst ab 1917, womit wir uns ja dann nächstes Mal oder übernächstes Mal befassen, wenn die Briten das Land erobern werden. Solange noch eine zwar nicht mehr wahnsinnig effektive, aber doch noch offiziell vorhandene osmanisch-muslimische Herrschaft da sind, haben sie eine Adresse sozusagen. Und das ist eben genau dieses Tauziehen, dass eben einerseits die osmanische Regierung da ist und die Konsuln und eben auch alle die Europäer, die jetzt kommen, die bleiben ja Staatsbürger ihrer Heimatländer. Und sie können da ja auch bedingt nur vor osmanischen Gerichten zur Verantwortung gezogen werden können, weil sie eben unter dem Schutz ihrer Konsuln stehen. Und das übernehmen auch viele aschkenasische Juden, die einwandern, dass sie nicht die osmanische Staatsbürgerschaft übernehmen, was möglich gewesen wäre, sondern sich auch sagen, wir bleiben lieber unter dem österreichischen oder dem französischen oder sonstigen Konsul, je nachdem, wo sie herkommen und sich da eher geschützt fühlen. Es gibt andere, die ja bewusst die osmanische Staatsbürgerschaft haben wollen, aber auch die Juden fangen an, im Grunde genommen in den westlichen Mächten einen Vorteil zu sehen und sich da geschützt zu fühlen. Ja, in dem Sinne gibt es auch relativ früh dann schon positive jüdische Reaktionen oder Widerspiegelungen dessen, was sich in dieser christlichen Theologie da ist. Einer der ersten war der Rabbiner Zvi Hirsch Kalischer, der in Ostpreußen gelebt hat und der heute so als ein Protozionist eigentlich gilt, also noch nicht wirklich die zionistische Ideologie im engeren Sinne hat, aber auf die Idee kommt, dass eine Rückkehr der Juden in ihr Land möglich ist. Also er schreibt, jetzt ist für die Kinder Israels die Morgenröte aufgegangen. Einige von ihnen sitzen an erster Stelle am Tor des Königs. Und der Verständige kann begreifen, dass seit von Kaiser Napoleon dem I. und von Holland die Freiheit gegeben wurde, ein kleiner Spalt Licht da war. Und danach kam die Freiheit in den übrigen Staaten. Jetzt stehen sie der Herrschaft nahe, wie das Haus Rothschild, Montefiore und andere. Mein lieber Leser, nimm von dir die Hülle des Gewohnten, dass viele glauben, dass der Messias unserer Gerechtigkeit plötzlich rufen, ja schreien wird, in den großen Schofar das Widderhorn stoßen und alle Bewohner der Erde erschüttern wird. Nicht so wird es sein, sondern der Beginn der Erlösung wird geschehen durch das Erwecken des Geistes von Philanthropen und des Willens der Reiche, einige wenige der Verstreuten Israels auf dem heiligen Boden zu sammeln. Seht nur, was die Völker Italiens, Polens und Ungarns getan haben, die ihr Leben gaben und ihr Silber und Gold, bis nichts mehr da war, die der Geist trug um ihres Landes willen. Und wir, die Kinder Israels, deren Erbe das prächtigste aller Länder ist, ein Land, das alle Bewohner der Erde heilig nennen und das unser Ruhm ist, wir werden die Hand auf den Mund legen und sein wie jemand, in dem keine Kraft ist. Müssen wir uns nicht schämen, wenn alle Völker nur um ihrer Ehre willen handelten und wir nicht nur um der Ehre unserer Väter willen, sondern um der Ehre des Herrn willen, gepriesen sei sein Name, der sich Zion zum Sitz erwählt hat, handeln müssten. Also das ist eine religiöse Antwort. Eigentlich die erste Schrift, die das eher auf eine säkulare Weise bringt, ist die von Moses Hess, geboren in Bonn. War auch einer der ersten Juden, die sich eben die beginnende Emanzipation zunutze machen konnten, der an der Universität von Bonn studiert hat, zeitgleich mit Karl Marx, hatte auch sozialistische Ideen und musste schließlich aufgrund seiner Involvierung in die revolutionären Bewegungen, gerade auch 1848, fliehen und hat dann die zweite Hälfte seines Lebens in Frankreich, in Paris gelebt. Und er hat eben das Buch Rom und Jerusalem, die letzte Nationalitätsfrage, geschrieben, wo er eben eigentlich das Problem der Juden eben nicht als ein religiöses, sondern als ein nationales Problem sieht und sagt, so wie andere Nationen ihre Staaten bekommen, beziehungsweise ihre Staaten geeinigt haben, gerade Italien hat ihn sehr beeinflusst, so müssen das auch die Juden machen. Und da bringt er auch die Beziehung zum Orient hinein. Kolonisationen entstehen nicht bloß aus Begeisterung für eine Idee, das wissen wir sehr wohl, sondern zunächst aus dem Bedürfnis des Lebens. Eine Art friedlicher Völkerwanderung unter dem Schutz der Gesetze suchen sie für die Arbeit einen ergiebigeren Boden, für die Rechte derselben einen größeren Schutz. Wenn daher von Frankreich aus die Juden aller Länder aufgefordert werden, und wenn wir unsere Stimme mit der französischen vereinigen, zu dem Behufe, jüdische Niederlassungen im Oriente zu unterstützen, so geschieht dies unter der Voraussetzung, dass den jüdischen Kolonisten im Oriente der Lebenserwerb erleichtert werde und die jüdische Arbeit dort mindestens denselben gesetzlichen Schutz finde, den sie im Okzident genießt. Der Orient geht einer Umgestaltung entgegen, welche in der Zivilisation, die von ihm ausgegangen ist, wieder eröffnet. Mittels der heute so rasch über die ganze Erde hin sich ausdehnenden Kommunikationsmittel schwinden die geografischen Entfernungen und mit ihnen die Gegensätze von okzidentaler Zivilisation und orientalischer Barbarei. Nachdem der Kanal von Suez fertiggestellt sein wird, drängen die Interessen des Welthandels und der Politik zur Gründung von Comptoiren und Ansiedelungen auf der Straße nach Indien und China. Grund genug, den verwahrlosten und anarchischen Zustand der Länder, welche auf dieser Straße liegen, in einen gesetzlichen, kultivierten umzugestalten. Das kann zunächst nur unter dem militärischen Schutz der europäischen Mächte geschehen. Ja, soweit diese jüdischen Reaktionen. Dazu Anmerkungen. Frau Gillissen.
Interessant, dass hier davon spricht, dass die Juden einen gesetzlichen Schutz im Okzident. Ich war mit einem Iraker verheiratet und der hat mir erzählt, ich weiß nicht, ob Sie das bestätigen konnten, der sagte, Juden haben in den arabischen Ländern, gab es nie solche Pogrome wie zum Beispiel in Europa. Ich weiß nicht, ob Sie das bestätigen können oder ob Sie sagen, das stimmt so nicht.
Doch, das kann man eindeutig so sagen, dass es in so massiv und so lange, wie es das in Europa gegeben hat, in der islamischen Welt nicht gegeben hat. Also es hat, je nachdem, wie die Regierung aussah, unterschiedliche Formen von Diskriminierung gegeben, aber nicht die Gewaltexzesse, wie es sie in Europa gegeben hat. Es hat Ausnahmen gegeben von radikalen islamischen Strömungen, gerade in der Endphase der islamischen Herrschaft in Spanien, in Marokko, aber das ist eben in der Häufigkeit nicht zu vergleichen mit den europäischen Pogromen. Was natürlich inzwischen passiert ist, dass Moses Hess schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts schreibt, denn mit der Französischen Revolution beginnt in Europa die rechtliche Gleichstellung der Juden, was sich in jedem Land anders ist und sich insgesamt über etwa 100 Jahre hinzieht. Aber da ändert sich natürlich die Situation. Es ist auch nicht alles sofort in Ordnung, aber es ist ein großer Enthusiasmus. Das war ja auch im Zuge der napoleonischen Eroberung Europas, haben ja alle Juden in den Gebieten, die von Napoleon erobert waren, gleiche Rechte bekommen. Und das war auch für die Juden in Deutschland, teilweise dann, nachdem Napoleon besiegt war, auch wieder ein Rückschritt, weil Preußen zwar auch begonnen hatte, Juden zu emanzipieren, aber das war noch nicht in demselben Maß. Und es hat dann, also bis es wirklich in ganz Deutschland wieder auf Gleichstellung war, hat noch bis zum Norddeutschen Bund 1867, 68 gedauert. Aber es war sehr viel Enthusiasmus da zu sagen, nach Jahrhunderten ändert sich unser Zustand. Und in dem Moment könnte man vielleicht auch sagen, verschiebt sich ein bisschen das Gewicht, dass die Situation der Juden in Europa besser oder zumindest gleichwertig ist wie die Situation der Juden in der islamischen Welt. Und von daher eben auch, wie ich vorhin sagte, Juden, die aus Europa einwandern, es vorziehen, nicht osmanische Staatsbürger zu werden, obwohl ja auch im Osmanischen Reich zumindest nominell die Minderheiten schon gleichgestellt sind. Aber wir sehen hier wirklich noch bei sowohl bei Kalischer als auch bei Hess diesen ungeheuren Optimismus, die ungeheure Hoffnung, die da ist, wir sind jetzt gleich. Und man könnte sagen, das schlägt sofort bei Moses Hess zumindest darin rum, dass er gleich die kolonialistische Attitüde übernimmt und im Grunde genommen auch den Orient als barbarisch ansieht, also genau all das tut, was Edward Said als Orientalismus beschrieben hat. Und dafür, ja, in dem Sinne, die Juden anfangen, oder nicht alle Juden, aber Juden anfangen, sich zu sehen, auch als Teilhaber an dem kolonialistischen Projekt letztlich. Und es wird dann erst einige Jahrzehnte später, als dann die antisemitische Bewegung stärker wird, die eben auch eine Reaktion auf die Gleichberechtigung der Juden wird, da fangen dann Juden an, wie eben Theodor Herzl, der sagen wird, das wird nie wirklich funktionieren in Europa. Alle die Gesetze sind zwar ganz schön, aber man sieht, dass es nicht wirklich funktioniert. Und dann wird es teilweise zumindest umbrechen, beziehungsweise der Zionismus eben sagen, wir machen eine Alternative, eben auch einen eigenen Nationalstaat zu bekommen, weil wir nicht glauben, dass die Gleichberechtigung wirklich funktionieren wird. Aber Kalischer und Hess haben noch diesen Optimismus, bevor diese antisemitischen Bewegungen kommen, dass das wirklich funktionieren kann.
Also vielleicht noch eine Frage, diese orientalische Barbarei, gab es denn zu dieser Zeit sehr viele Bücher, Artikel, Zeitungsartikel, die das propagiert haben oder woher kommt die Idee von der Barbarei?
Ja, es gibt vor allem unendlich viele Reiseberichte von Leuten, die den Orient bereist haben. Und die beschreiben das immer alles als ein heruntergekommenes Land, als primitive Leute, alles Mögliche, die auch mehr mit ihrer eigenen Vorstellung interpretieren, als wirklich Fakten darbringen. Das ist etwas, was ja, der größte Teil der Reisenden im Orient zu dieser Zeit, und das ist natürlich ein Phänomen, das wächst. Es ist leichter, in den Orient zu reisen. Und Das ist eine sehr problematische, sehr tendenziöse Literatur in dieser Hinsicht. Es fängt mit ganz einfachen Sachen, wie dass man Hygiene bemängelt, an und geht dann eben weiter, dass eben alles zurückgebliebene Länder sind. Und immer im Hintergrund zu haben, ja, irgendwann in der fernen Vergangenheit waren sie mal so groß. Aber davon ist natürlich jetzt nichts übrig geblieben. Sondern die Größe, die hat Europa übernommen. Ja, noch weitere Meldungen.
Ja, vielen Dank. Ich hatte jetzt Fragenschwierigkeiten, deswegen habe ich mich nicht gemeldet.
Okay. Ja, also wir sehen bei einigen jüdischen Denkern interessanterweise denen, die in Europa sitzen. Ich wüsste nicht, dass unbedingt Leute, die hier in Jerusalem oder Hebron oder Zfat oder Tiberias gelebt haben, dass sie das auch so gesehen haben. Eben eine gewisse Anbindung an diese europäischen Tendenzen. In Absetzung davon habe ich Ihnen auch einen Text von einem einheimischen Christen gebracht, wie die einheimischen Christen diesen neuen europäischen Einfluss sehen, und zwar einen Text von Rafik Khoury, geboren 1943 in der christlichen Kleinstadt Taibe, nördlich von Ramallah. Die rühmt sich bis heute, die einzige Stadt in Palästina, Israel, beides zusammen, glaube ich, zu sein, die wirklich ausschließlich christliche Einwohner hat. Und sie produziert auch ein Bier, das als eines der bekanntesten des Landes gilt, einschließlich eines Oktoberfestes, das in Taiwan also gefeiert wird. Khoury ist 1967 als Priester ordiniert worden, hat in Rom studiert und dann verschiedene Positionen, aber innerhalb der katholischen Kirche hier im Land eingenommen und war so einer der ersten, der sich mit einer hier im Land verwurzelten palästinensischen Theologie auseinandergesetzt hat. Und wie wir es auch gleich sehen werden, für ihn ist die arabische Identität dieses Christentums auch ganz wichtig. Die Geschichte dieser Gemeinde des Heiligen Landes ist gleichsam ein Minenfeld. Dennoch lässt sich eine grundlegende Wirklichkeit nicht leugnen. Die ununterbrochene geschichtliche Präsenz der christlichen Gemeinde im Heiligen Land, vom Pfingstwunder an bis zu unseren Tagen. Mit all dem Auf und Ab einer Geschichte, wie sie wechselvoller nicht sein könnte. Ein wichtiges Datum verdient besondere Erwähnung, da von ihm die Zukunft der christlichen Gemeinde abhängt. 638, der Einzug des arabischen Islam nach Palästina. Von diesem Zeitpunkt an haben sich nach und nach die Christen des Heiligen Landes in diesen Nachkömmlingen und in der Kultur, deren Träger sie waren, wiedererkannt. Seit dem Beginn der arabisch-muslimischen Eroberung haben sich die Christen mit der Sprache und der Kultur der Araber identifiziert. Ohne ihren Glauben aufzugeben, begann die christliche Gemeinde sehr schnell, sich auf Arabisch auszudrücken, was eine historische Widerlegung des Slogans „Das Christentum lässt sich nicht arabisieren und das Arabertum nicht christianisieren“ darstellt. Tatsächlich erleben wir zwischen dem 8. und dem 14. Jahrhundert bei den Christen des Mittleren Ostens eine ungeheure und schnelle Bewegung der Arabisierung im täglichen Leben, der Liturgie und dem christlichen Denken. Auf diese Weise erleben wir das Entstehen einer christlich-arabischen Literatur, übersetzt oder direkt in Arabisch geschrieben, in allen Bereichen des christlichen Denkens, die man vor einigen Jahren in einer Reihe namens „Das christlich-arabische Erbe, Patrimoine arabe-chrétien“ zu veröffentlichen begonnen hat. Inmitten von all diesem wurde nach und nach eine fest umrissene Identität geboren, die des christlichen Arabers, in Europa oft unbekannt. Statt in sich selbst zurückgezogen zu bleiben und den Träumen einer verstrichenen Vergangenheit nachzuhängen, ist es der christlichen Gemeinde gelungen, ohne Aufsehen die neue historische Schwelle zu überschreiten, um, wie man sie definiert hat, die Kirche der Araber zu werden. Der heutige Charakter dieser Glaubensgemeinschaft hat sich jedoch erst im Laufe des 19. Jahrhunderts herauskristallisiert. Es ist die Zeit des Osmanischen Reiches, zu dem Palästina damals gehörte. In dem geschichtlichen Augenblick, als dieses Reich der kranke Mann am Bosporus war, was den damaligen europäischen Großmächten Eingriffe in seine inneren Angelegenheiten ermöglichte und zu seiner keineswegs konfliktfreien Aufteilung in Einflusszonen führte. Palästina befand sich mitten im Zentrum dieses politischen Spiels. Diese historischen Gegebenheiten erweckten bei den verschiedenen christlichen Kirchen Interesse an Palästina, das von den jeweiligen Staaten, Frankreich, Russland, England, Österreich, Deutschland unterstützt wurde. In der Geschichte sind verschiedene Protektorate unter dem Namen Kapitulationen bekannt, die diese Großmächte zu Schutzmächten der christlichen Glaubensgemeinschaften werden ließen. Zahlreiche männliche und weibliche Ordensgemeinschaften machten sich damals auf den Weg nach Palästina und gründeten alle möglichen religiösen Einrichtungen mit archäologischem, sozialem, erzieherischem oder karitativem Aufgabenfeld. Heute noch überraschen den Betrachter die riesigen Bauten aus dieser Zeit überall in der heiligen Stadt. Das umgekehrte Verhältnis, in dem ihre Größe zu der kleinen Zahl der Gläubigen im Heiligen Land steht, wird nur allzu deutlich. Schließlich sollten sie auch dem Ansehen der Schutzmächte dienen und Zentren zur Ausbreitung ihrer jeweiligen Kultur bilden. Auf die materielle, psychologische, soziale und religiöse Lage der Christen im Heiligen Land haben, zu deren Nutzen wie Schaden, all diese Einrichtungen einen ungeheuren Einfluss ausgeübt. Zweifelsohne wurden sie in einer Zeit gegründet, in der das Land in großen Ängsten und Nöten schwebte und für ihre unschätzbare materielle und moralische Unterstützung seiner Christen und Christinnen gebührt ihnen Dank. Durch ihre vielfachen Dienstleistungen haben sie zur Verbesserung ihrer Lebenssituation beigetragen. Aber ohne Frage haben sie zu einem Prozess kultureller Entfremdung mit allen sich daraus ergebenden negativen Folgen bei diesen Christen ebenso einen Beitrag geleistet. Manch einer erinnert sich noch heute als Erwachsener voll Bitterkeit daran, dass er in der katholischen Kirche, in der er erzogen wurde, mehr über Johanna von Orléans wusste, als über Omar ibn al-Khattab, den zweiten Kalifen, der Palästina erobert hat. Auch hat man diesen Christen beigebracht, sich als Hilfsbedürftige zu sehen, und es gelingt ihnen noch nicht ganz, sich von dieser Haltung wieder zu lösen. Die politischen Eingriffe der europäischen Mächte im Orient während des Osmanischen Reiches unter dem Vorwand, die Christen zu beschützen, hatten eine politische Entfremdung zur Folge. Die Christen wurden von ihrer nationalen Gemeinschaft ausgeschlossen und von ihren eigenen Landsleuten als Fremde betrachtet. Zur gleichen Zeit wurden durch die europäischen Missionare neue Kirchen eingepflanzt, lateinische und protestantische, was eine kulturelle Entfremdung zur Folge hatte. Die Christen wurden dazu geführt, die Kultur dieser Kirchen zu adoptieren und stellten ihre eigene Identität an den zweiten Platz. Hinzufügen muss man noch eine kirchliche Entfremdung, die von der Tatsache kommt, dass die Vertreter der Hierarchie der verschiedenen Kirchen im Heiligen Land Ausländer waren, während die Christen selbst palästinensische Araber waren. In dieser Situation ist die Theologie der christlichen Palästinenser entstanden. Dieser Situation muss sie heute begegnen. Ja, das ist eine einheimische christliche Stimme, die auch ja, mit gemischten Gefühlen auf diese Politik des 19. Jahrhunderts blickt. Dazu Anmerkungen. Herr Keimer.
Ich wollte jedenfalls mal sagen, das ist so überraschend, was Sie da gelesen haben, dass es mich auch erstmal sprachlos sein lässt. Ja, das ist ja eine Opposition. Ja. Das beschreibt sich ja in Abgrenzung von unserer Art, Christ zu sein, ja, oder dahin zu schauen. Ein bisschen ging mir noch durch den Kopf, die koptischen Christen in Ägypten, die beschreiben sich ja vielleicht eher kulturell different zu den Muslimen in Ägypten. Ist das vielleicht so, dass die sich eher in der Unterscheidung beschreiben, als es die arabischen Christen in Palästina und in Syrien tun? Ging mir jetzt nur durch den Kopf.
Ich bin alles andere als Expertin für koptische Christen, aber mein Eindruck ist schon, dass die Kopten sich eben noch mehr auf das alte vorislamische, um nicht zu sagen pharaonische Ägypten berufen, während die einheimischen Christen, wie es ja auch Hori hier in Palästina, wie es auch Hori beschreibt, eben sich wirklich mehr als Teil eben des arabischen Kulturkreises auch sehen. Und von daher zumindest sieht er es so. Ich vermute, man könnte auch einheimische Christen finden, sich da anders absetzen, das anders sehen. Es gibt eine kleine Gruppe, die syrischen Christen, das sind Maroniten und syrisch-orthodoxe Christen, die haben ja bis heute als ihre Liturgiesprache Aramäisch. Nicht das Aramäisch, das Jesus gesprochen hat, ein Aramäisch, das einige Jahrhunderte jünger ist, aber im Großen und Ganzen dieselbe Sprache. Und sie sind enorm stolz darauf, dass sie eben ihren Gottesdienst immer noch in der Sprache Jesu feiern. Und da gibt es seit einigen Jahrzehnten, die leben hauptsächlich im Norden Galiläas, an der libanesischen Grenze, eine Bewegung, wo sie wirklich sagen wollen, unser Christentum ist älter als das Arabertum. Und in denen eben gerade wirklich wichtig ist, ihre aramäische Identität zu betonen. Und sie versuchen auch neben der Liturgiesprache die Jugendlichen dazu zu bringen, dass sie aramäisch als auch gesprochene Sprache lernen. Wie weit das funktioniert, bin ich nicht so sicher, aber zumindest pflegen sie es als Liturgiesprache. Und es ist so weit gegangen, dass sie sogar den Antrag gestellt haben, der meines Wissens auch genehmigt worden ist, dass ihre Nationalität nicht als arabisch, sondern als aramäisch eingetragen ist. Das heißt, der Staat Israel hat ja im Unterschied zu allen anderen Staaten der Welt einen Unterschied zwischen Staatsbürgerschaft und Nationalität. Also es gibt israelische Staatsbürger, und die sind geteilt in unterschiedliche Nationalitäten. Und die beiden größten sind eben die jüdische und die arabische Nationalität. Und das steht auch so im Personalausweis drin, obwohl man heute beantragen kann, es nicht drin stehen zu haben. Und da haben eben diese syrischen Christen beantragt, dass da nicht mehr Arabisch, sondern Aramäisch steht. Und das hat natürlich auch gewisse politische Hintergründe, sich zu sagen, wir können vielleicht als eigene Gruppe uns absetzen und vielleicht erfolgreicher sein auch als eine, wenn wir dann eben nicht in dem Sinne als Palästinenser oder Araber gesehen werden, sondern als eine getrennte Gruppe, ähnlich wie es ja mit den Drusen ist, die ja nun auch wirklich eine eigene Religionsgemeinschaft sind, aber das ist eigentlich eine Politik, die der Staat Israel seit seiner Gründung betreibt, eine Parzellisierung der arabisch sprechenden Bevölkerung zu betreiben, indem er sie in unterschiedliche Religionen einteilt. Diese syrischen Christen tragen das mit. Aber wir reden hier von ein paar hundert, vielleicht einigen tausend Leuten. Das ist also innerhalb der wenigen Christen im Land, das ist eine sehr kleine Gruppe. Dann gibt es eben noch die koptischen, armenischen und äthiopischen Christen, die eigentlich hier im Land eher, nein, bei den Armeniern kann man es nicht so sagen, die koptischen und die äthiopischen Christen, die hier im Land eher eine Vertretung an den heiligen Orten ihrer Landeskirchen haben. Die Armenier haben in der Tat eine jahrhundertealte Präsenz in Jerusalem und auch eine Gemeinde, die seit Jahrhunderten hier lebt und auch ihr armenisches Erbe betont. Und die sprechen auch alle Armenisch als eine der vielen Sprachen, die sie sprechen. Aber die verstehen sich schon eher als insgesamt doch auch der arabischen Bevölkerung zugehörig. Die haben nicht versucht, zum Beispiel sich als armenisch eintragen zu lassen, was die Nationalität angeht. Und all die anderen Christen, und das sind eben die Mehrheitskirchen, sei es die orthodoxen, die römisch-katholischen, griechisch-katholischen oder evangelischen Kirchen, die sehen sich ganz klar, die haben Arabisch als ihre Verkehrssprache, als ihre Gottesdienstsprache und fühlen sich in der Hinsicht natürlich dem arabischen Kulturkreis zugehörig und sind oft sehr frustriert, wenn sie europäische christliche Besucher erleben, die einfach nicht begreifen, dass es arabischsprachige Christen gibt. Viele Europäer eben immer gleich sagen, ach, aber gleich Muslime, und da sind sie nicht so ganz glücklich mit. Und es ist wirklich so dieses Zweischneidige. Einerseits haben eben die westlichen Kirchen durch ihre Schulen gerade und auch Krankenhäuser enorm viel zur Bildung und ja, überhaupt zum Fortschritt der einheimischen Christen beigetragen, aber eben auch um den Preis einer kulturellen Entfremdung. Und das steht so in einer Spannung auch da. Brigitte?
Ja, ich finde es ganz interessant, die Maroniten im Norden, die sind ja vor allen Dingen in dem Ort Jish zu finden. Und dort lernen sie tatsächlich auch in den Schulen Aramäisch, wie sie finden, viel zu wenig. Nur einmal in der Woche reicht ihnen nicht. Und ich finde es wirklich sehr interessant, dass es sind einige, die versuchen in ihrem Pass, da braucht man auch Geld dafür, dass das passiert, eben die Nationalität Aramäisch eintragen zu lassen. Schon so auch als bewusste Abgrenzung von den Muslimen, die ja immer das Urteil Terroristen fallen. Um sich da auch von abzusetzen, versuchen sie diesen Weg zu gehen. Interessant.
Ja, das hat sicher auch eine ganz klare politische Motivation, wie auch immer sie bewusst ist. Und dann eben schon ein Empfinden, dass die muslimische Eroberung immer eine Eroberung war. Und letztlich auch dann der aramäischsprachigen Kultur in gewisser Weise ein Ende bereitet hat. Wobei sie ja auch vorher in dem Byzantinischen Reich waren sie ja auch eine Minderheit im Vergleich zu der orthodoxen griechischsprachigen Kirche. Also es ist ja nicht so, dass da damals die Mehrheit der Christen aramäischsprachig war. Aber sie können eben also auch in ihrer Literatur natürlich, es gibt ja aramäischsprachige Kirchenväter, können sie natürlich sagen, wir haben etwas, was vorarabisch ist. Und so. Verbinden sich da ein kulturelles Erbe und ganz klare politische Interessen.
Wobei das durchaus natürlich nicht alle Maroniten sind.
Es gibt
genau die anderen, die sagen, wir wollen uns gar nicht da auseinander dividieren lassen, sondern wir sind alle gemeinsam Palästinenser. Und wir haben ähnliche Schicksale auch erlebt, Vertreibung zum Beispiel. Ja? Das sind ja viele, die aus Bar'am vertrieben worden sind und dann sich in Jish neu angesiedelt haben, die also eine ganz konträre Position wieder einnehmen.
Ja, das ist durchaus umstritten. Ich habe eben dieses Beispiel angeführt, weil die Frage war, inwieweit das sozusagen alle sich arabisieren lassen. Aber es ist überhaupt keine Frage, dass sie eine ganz kleine Minderheit sind in dieser Position. Ja, Frau Gillissen.
Ja, ich habe eine Frage zu den christlich-arabischen Gemeinden. Die Priester, wurden die zum Teil vor Ort ausgebildet oder waren das Ordensgeistliche, die jetzt aus Europa kamen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also ursprünglich kamen die natürlich aus Europa, abgesehen von den Griechen, die schon länger hier ein Seminar hatten, aber teilweise auch von Griechen besetzt. Inzwischen gibt es schon seit Jahrzehnten, also dass die römisch-katholische Kirche hat ein Priesterseminar in Bethlehem. Die evangelischen Christen haben inzwischen eine Ausbildung in Nazareth. Also das ist inzwischen auch der Klerus in diesen Kirchen ist inzwischen weitgehend einheimisch. Und es wurde ja auch 1987 wurde der erste Palästinenser Michel Zabach aus Nazareth zum Ja, im 19. und auch gerade die Bischöfe waren alle Europäer. Und eben erst 1987 wurde der erste Palästinenser zum lateinischen Patriarchen ernannt. Das hat bis dahin gedauert. Auch die evangelische und die anglikanische Kirche haben heute auch arabische Bischöfe. Und auch die griechisch-katholische Kirche.
Ah ja, danke. Mhm.
Ja, also wir sehen, es ist gar nicht so einfach mit dem europäischen Einfluss hier im Land. Und manches, was wir vielleicht in den Jahrhunderten vorher so an Zusammenleben gesehen haben, das sich vielleicht hätte entwickeln können, da kommen jetzt einfach völlig neue Faktoren rein. Und das ist eigentlich das, was bis heute ist. Die Region hier wird eigentlich seitdem nicht mehr tun können, was sie will, sondern es wird immer von äußeren Interessen, eben im 19. Jahrhundert ist es Europa, nach dem Zweiten Weltkrieg werden es zuwachsend die USA, teilweise dann auch Russland während des Kalten Krieges werden. Und von daher wird der Konflikt kein Konflikt sein, der einfach nur zwischen Leuten, die ihr Leben ausgetragen wird, sondern da stehen eine Menge an Interessen von Leuten außen dahinter. Und ich würde es auch andersrum so formulieren. Damit ist auch eine Verantwortung geschaffen für Probleme, die man geschaffen hat und denen man sich auch nicht einfach entziehen kann und zu sagen, so, das ist nicht unser Problem. Das werden wir auch bei im weiteren Verlauf noch viel stärker sehen. Das ist ja noch, denn was wir bis jetzt gesehen haben, ist ja immer noch unter der Schirmherrschaft des Osmanischen Reiches, so schwach es sein mag, aber es ist immer noch da. Und in dem Moment, wo das nicht mehr da sein wird und die direkte westliche Kontrolle kommt, wird es natürlich noch mal anders aussehen. Frau Gillissen, Sie haben sich noch mal gemeldet.
Nein, ich hatte mich nicht nochmal
Okay.
gemeldet.
Angelika.
Okay, dann denke
Ja, ich hatte mich gemeldet. Eigentlich mische ich mich ungern ein, denn ich genieße das sehr, wie du das wunderbar ausgewogen darstellst. Aber die Griechen hast du nicht gewürdigt, oder jedenfalls nicht explizit.
da bist du die
Und
perfekte Person für.
ja, also die möchte ich dann doch gerne noch etwas in den Kreis einbringen. Die haben zwar einen griechischen Patriarchen und das schon seit längerem. Diese Menschen sind aber nicht arabisch unkundig. Das heißt, der hält seine Festgottesdienste auch auf Arabisch. Man muss ja nicht unbedingt darin geboren sein. Ich bin auch nicht Araberin, aber ich spreche gerne und auch in offiziellen Anlässen spreche ich gerne Arabisch. Und diese griechisch-orthodoxe Kirche hat immerhin, hält immerhin bei den großen Festen auch entsprechende Zeremonien ab in Bethlehem, nicht nur Bethlehem und Jerusalem, sondern auch in den Dörfern, die zum Teil ja auch also eine biblisch-geschichtliche Relevanz haben. Auch da gibt es große Feste, die sie dort abhalten. Dass sie aus dem Mönchstand stammen, das sollte man vielleicht entschuldigend für sie anbringen. Die haben einfach mehr Zeit dafür. Also ich wüsste nicht, welche gewissermaßen säkularisierten oder jedenfalls zivilen arabischen Geistlichen diese Energien aufbringen würden, diese wirklich großen festlichen Zeremonien zu realisieren. Das ist im Grunde das Markt und die haben nichts anderes als Liturgie. Theologie haben sie schon lange nicht mehr selbst, die rezipieren sie nur. Aber ich glaube, das ist eine ganz andere Situation und die Gläubigen, die in den Dörfern oder kleineren Städten des Landes eben eine Kirche haben, die haben da zwar einen arabischsprachigen, arabischstämmigen Priester, aber man braucht ja zu seriösen Festen braucht man noch mehr Personal und das kommt dann von der Zentrale, von dem großen Kloster aus, nicht? Das ist anders als bei den anderen Christen, die sind ja nicht unbedingt ausgehend von einem Kloster, bei den Franziskanern ja, aber Protestanten beispielsweise, Anglikaner, kommen nicht aus einem klösterlichen Zentrum. Also das ist hier etwas anders. Und ich weiß, dass auch da viel Missbilligung darüber zu hören ist. Man merkt das immer, wenn man führt, das wird ja auch passiert sein, dass ein arabischer Silent Guide einem dann belehrt, dass ihre Kultur im Grunde ihnen 638 aufgezwungen worden ist. Das mag zwar sein, könnte man auch anders formulieren, aber was sicherlich auch zu berücksichtigen ist, dass das eben seit 638 oder folgenden die Kultur dieser ganzen Landschaft war. Man ging in Schulen, auch christliche Schulen hatten dieses Curriculum. Die wichtigsten Dichter sind arabische Dichter muslimischer Couleur, ne? Also man kann nicht sagen, dass die gesamte arabische Kultur da irgendwie ein Fremdkörper wäre. Das hast du auch nicht gesagt. Das sagen diese Silent Guides sehr gerne.
Da spricht ja auch Rafik Kuri in seinem Text sehr dagegen. Er sieht ja eigentlich diese Arabisierung als positiv an.
Ja, ich meine, aber ich finde, man sollte nicht vergessen, dass im Grunde die gesamte Schulbildung, nicht alle Schulen waren völlig vom christlichen Curricula geleitet, sondern es gab viele Schulen, die eben diese allgemeine arabische Kultur vermittelten. Auch die Sprache, dass sie vernünftig Hocharabisch können, verdanken sie ja auch einer arabischen Ausbildung. Also ich leide immer so ein bisschen darunter. Die Griechen sind nicht sehr interessiert daran, sich richtig zu repräsentieren. Das interessiert sie nicht so, wie sie ankommen. Aber faktisch arbeiten die also ein gehöriges Maß an der Aufrechterhaltung dieser Kultur. Auch der ästhetischen Kultur, der gesanglichen Kultur. Was will man noch?
Ja, vielen Dank, dass du kannst das immer aus deiner eigenen Erfahrung noch.
Naja, ich muss ja immer, ich fühle mich immer ein bisschen unwohl, wenn gerade die Kirche, von der ich nun am meisten geprägt bin, wenn die nicht so richtig zur Sprache kommt. Und in Jerusalem ist das ja wirklich ein nicht übersehbares Zentrum. Nicht? Da gibt es zwar auch die großen Zentren der anderen, aber ganz ebenbürtig sind die natürlich nicht.
Ja, so wie der griechische Patriarch ja auch an erster Stelle der Bischöfe von Jerusalem immer genannt wird.
Ja, und er hat auch die meiste Arbeit. Na, das führt jetzt weit, nicht? Aber so ein Fest auszurichten mit der gesamten Mannschaft, hätte ich fast gesagt, der Mönche, williger Mönche oder weniger williger Mönche, die alle eben auch dazu herangezogen werden, so etwas zu veranstalten, was ja von der Bevölkerung oder auch von Muslimen zum Teil, aber vor allem von anderen Christen auch gewürdigt wird, ne? Das zu realisieren, das finde ich einen ganz wichtigen Beitrag zu der Lokalkultur. Wie man das also von Franziskanern in diesem Maße ja nun nicht hat. Die sind natürlich auch nicht so prominent untergebracht, nicht?
Ja, also ich glaube eben, das ist noch eine ganz wichtige Ergänzung, die Tradition, die alte Tradition der griechisch-arabischen Kirche hier zu sehen. Ja, also insgesamt haben wir, glaube ich, eine Menge an der Problematik, die im 19. Jahrhundert auftaucht, gesehen. Und wenn auch, wie Herr Keimer vorhin sagte, er muss einfach mal hier nochmal erst registrieren von dem, was kam. Also Sie können natürlich auch gerne beim nächsten Mal noch mit weiteren Nachfragen dazu kommen, wenn wir dann eben auch dazu kommen werden, wie eigentlich diese Ideen auch den Hintergrund für die beginnende zionistische Einwanderung bilden. Und parallel dazu möchte ich aber auch versuchen zu zeigen, wie, solange eben das Osmanische Reich noch da war, vielleicht auch noch Optionen da waren, wie es anders hätte ausgehen können, als es schließlich ausgegangen ist und man vielleicht doch noch irgendwelche Gemeinsamkeiten hätte finden können. Also nächstes Mal wäre das dann eben bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs gehen und damit sozusagen die Basis gelegt werden für das, was danach dann zum wirklichen Explodieren des Konfliktes führt. Gut, dann wünsche ich bis dahin eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.
Gleichermaßen, danke.
Tschüss. Tschüss. Danke.